Happy Shooting, Folge 263, Brennpunkt Legastheniker. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
enjoyyourcamera.com.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Ich lese schon im Chat, ja, kurze Sendung.
Es wird eine kurze Sendung, ich hab's versprochen.
Ja, wir haben heute mal nicht so viele Themen auf der Liste, wie und warum und welche das sind, das erzählen wir euch gleich.
Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Jo, da sind wir wieder.
Du bist heute etwas geschafft, kann das sein?
Ja, ein ganz kleines bisschen bin ich geschafft. Leide unter akuten Wortfehlschatz.
Ja. Warum denn? Was ist los?
Ja, wir hatten Montag, Dienstag hatten wir ein großes Firmenmeeting in Leipzig. Da ist also Vertrieb, Technik, Support, Sekretariat, Softwareentwicklung, Produktmanagement. Alle sind mal zusammengetroffen, um über die neue Version, die wir jetzt gerade am Fertigstellen sind, zu sprechen, um die firmenintern vorzustellen. Naja, und da haben wir an verschiedenen Tischen über verschiedene Details dieser Software gesprochen. Das war wie so ein Speed-Dating quasi, so 20 Minuten von Tisch zu Tisch.
Nach 20 Minuten ging die Glocke. Und hast du noch einen Schatz
gefunden? Ja, so ungefähr, genau.
Herr Müller.
Genau, nee, war total geil, war auch sehr, sehr fruchtbar, sehr, sehr cooles Konzept, aber ja, du redest dann halt quasi den ganzen Tag und ist schon sehr anstrengend. Ja, aber hat, wie gesagt, viel Spaß gemacht, hat auch, denke ich, sehr, sehr viel gebracht. Aber man ist natürlich jetzt noch so ein bisschen im Marketing-Wortschatz. Also wir hatten vorhin in der Pre-Show dann schon statt Rezeption schon Rezension. Ja, ich bin mal gespannt, was noch so passiert.
Gut, lass uns mal, ich bin auch irgendwie heute ein bisschen, ich komme gerade von der Canon Roadshow und habe mir da mal so ein paar neue Sachen angeguckt. Aber lass uns erstmal gucken, was heute überhaupt alles vorkommt in der Sendung, weil viel wird es ja nicht wirklich werden. Also.
Ja, also nochmal ganz kurz für die, die uns zum ersten Mal hören, weil ich habe auch schon wieder E-Mail gekriegt von jemandem, der geschrieben hat, der hat noch nicht so viele Folgen von uns gehört. Also es kommen tatsächlich immer wieder neue Hörer. Man soll es ja nicht für möglich halten. Aber es gibt noch ein paar, die uns noch nicht kennen. Macht ruhig Werbung übrigens für uns, ja. Und wir sind halt Happy Shooting, der Fotopodcast. Das heißt, wir versuchen hier jede Woche ein bisschen über die Fotografie zu quatschen. Und wir, das sind eben der Chris, der sitzt da drüben. Chris, sag mal hallo.
Da drüben, da unten, wenn man es auf der Karte anschaut. Ich bin hier im Süden in Tübingen.
So sieht das nämlich aus. Ja, und ich bin der Boris und ich sitze hier so mitten in Deutschland, in der Gegend von Northeim, zwischen Kassel und Hannover. Mhm.
Übrigens, was Boris gerade sagte, macht ruhig Werbung für uns, das ist schon ernst gemeint. Also je mehr Leute hiervon wissen, desto länger können wir das Ding machen und das heißt, wenn ihr irgendwo, na, ich sag mal, vielleicht einen Blog habt oder irgendwie auf Facebook seid oder so, erzählt doch mal der Welt ein bisschen, dass es uns gibt. Würde uns helfen.
So, genau, wir freuen uns.
Sage mal. Genau, wir freuen uns über sowas. lass uns mal schauen. Also, wir haben heute eine neue Aufgabe.
So soll es nämlich sein, weil nämlich unsere Catch-Eye-Aufgabe abläuft.
Catch-Light.
Was habe ich gesagt?
Catch-Eye.
Ach du Scheiße. Ich sollte mich direkt.
Also, liebe Live-Chat-Lieder, ihr wisst,
was ich möchte einen Ghost-Speaker.
Führt die Liste bitte der möglichen Showtitel schön
auf. Ja, sehr schön.
Wir stimmen dann hinterher ab. Gut, was kommt noch?
Der Tim fragt, er hat grün und rote Umrisse, was das ist, woher es kommt und was er dagegen tun kann.
Der soll mal danach schauen lassen, wenn er grüne, rote Umrisse hat. Ja, wie gesagt, ich war auf der Canon Roadshow, werde da mal einen kleinen Bericht abgeben.
Jo, dann hat ein Fragezeichen aus München, ich habe den Namen leider nicht ganz verstanden, einen kleinen Adobe Lightroom Upgrade-Tipp.
Ja, ich habe noch einen kleinen Erfahrungsbericht und zwar lässt mich hier gerade mein heißgeliebter Drobo ein bisschen im Stich. Und
nein.
Ja, weiß noch nicht genau, was da. Ich erzähle mal, was so passiert ist und dann vielleicht gibt es ja jemanden, der.
Oh wei.
Das weiß.
Aber das ist ganz gut. Also du hast heute viel zu reden, Chris. Das passt mir ganz gut.
Ich habe heute total viel zu reden,
denn ja. Du bist auch bei Bits und so in einem Video-Special gewesen. Da bin ich immer gespannt, was du da zu erzählen hast.
Ja, dann geht's noch, ein kleiner Hinweis auf unseren Workshop in Berlin. Dann gibt's noch ein Geräuschrätsel und Ganz am Anfang haben wir aber noch von Christian was bekommen.
Genau, der hat in seiner Firma sich mal umgehorcht und das hier für uns aufgenommen.
3, 2, 1, schisliwe Sjomki.
Tja, das war Russisch.
Das war Russisch. Das ist jetzt wie eine Sendung mit der Maus, oder?
Ja. So,
nee, oder? Doch war Sendung mit der Maus.
Sendung mit der Maus, ganz genau, ja.
Das war Russisch. Ja, sehr schön.
Gut, und jetzt haben wir das hier. Und was das ist, das sagt uns Carsten gleich selbst.
Hallo Boris, hallo Chris, liebe Happy Shooter. Nachdem mir vor kurzem ein neues Spielzeug ins Haus geflattert ist, dachte ich mir, ich lasse euch mal dran teilhaben, indem ich mal hier ein Audio-Rätsel reinschicke. Das Ganze ist einmal bei einer 125. Sekunde ausgelöst, einmal bei einer 15. und einmal bei einer halben Sekunde.
Geil.
Tja.
Ich kann ja sagen, die passt so ein bisschen zu dem Gruß, aber mehr sage ich jetzt noch nicht.
Das verrät es ja schon fast.
Nein, tut's nicht.
Nein,
da
gibt's bestimmt
noch eine große Auswahl. Alles klar. Also, ja, bevor wir eintauchen in die Themen, nur einen kleinen Hinweis auf den Berlin-Workshop. Wir haben nämlich noch mal ein paar Plätze frei für den Berlin-Workshop vom 11. bis zum 13. Mai dieses Jahr. Und wir haben jetzt auch endlich das Special so ziemlich festgelegt. Deshalb wollen wir es noch mal kurz erwähnen. Und zwar hatten wir ja im Jahr 2009 haben wir den Flughafen Tempelhof unsicher gemacht. Dann waren wir 2010 im Olympiastadion und 2011 im Olympischen Dorf. Und wir dachten ja, uns gehen langsam die Sachen in Berlin aus, aber wir haben jetzt wieder was aufgemacht und zwar werden wir ein Special einschieben an einem der Abende, wahrscheinlich am Samstagabend zum Thema Nachtfotografie. Mhm. Das heißt, wir gehen raus, wir gehen mal so ein bisschen die, Brandenburger Tor, Reichstag und so weiter ab und als Bonbon, da sind wir gerade am Organisieren und hoffen, dass es auch klappt. Wir werden ziemlich sicher oben in der Kuppel des Reichstags, in dieser geilen architektonischen Glaskuppel, in diesem großen Ding nachts rein dürfen und dort auch fotografieren dürfen.
Na, das ist doch was.
Also die Kuppel über dem Reichstag mit diesem Glas und mit diesem mit diesen Stegen außenrum und so.
Mhm.
Und ja, da sind wir wie gesagt gerade am Organisieren. Also wer Bock hat, geht doch einfach mal auf happyshooting.de/workshop. Wie gesagt, es gibt noch so ein paar Plätze und the more the merrier, wie man so schön sagt, je mehr, desto besser.
So sieht's nämlich aus.
Also, wir...
Ach
ja, genau. Ich darf weiterreden. Du machst ja Pause heute.
Ich wollte nur ganz kurz sagen, wer für wen Berlin noch zu weit in der Zukunft ist, wer eher so ein Kurzentschlossener ist, der kann sich auch noch für Nordheim anmelden, für unseren grandiosen Lichtworkshop, wo es 3 Tage rund ums Licht geht. Das ist nämlich jetzt Ende März. Das heißt, wenn ihr das jetzt am Donnerstag gleich hört, ist das schon direkt übernächste Woche, ne?
Es gibt noch, also es sind so ein paar wenige Workshops, die noch nicht ausverkauft sind.
Ja, dazu genau.
Gehört auch der Nordheimer.
Da haben wir noch ein bisschen Platz und da würden wir uns natürlich ganz, ganz toll freuen, wenn ihr noch Bock habt, mit dazu zu kommen. Da machen wir auch wieder einen schönen Ausflug zur der Burgruine Plesse in Bovenen, da wird es wieder tolle Motive geben, wo wir mit den Blitzen rumlaufen werden.
Gibt übrigens auf allen diesen Workshop-Seiten, habe ich rechts oben so einen Google-Plus-Button eingebaut. Also da reicht es eigentlich schon einfach nur drauf zu klicken und auch das gibt dem Ganzen schon ein bisschen mehr Sichtbarkeit. Also wenn ihr da irgendwie Bock habt, noch ein bisschen mitzuhelfen, so der ein oder andere Klick da wäre auch noch ganz toll. So, jetzt
so.
Aber wieder zurück.
Jetzt habe ich hier in unserer Liste stehen, Chris war auf Bits und so.
Also ich war und ich werde noch sein. Das
heißt,
weil der Timo geht in Urlaub und hat quasi so als, ja, so für seine Abwesenheit so ein paar Sachen vorher aufgenommen. Die war schon live auf dem Stream, aber sie ist auch nochmal in der Aufnahme und wird wohl in der nächsten, also genaues Datum habe ich nicht, aber sie wird wohl jetzt noch so in ein paar Tagen oder so rauskommen. Ja, der hat mich eingeladen, weil er mal so ein bisschen das Thema Videospiegelreflexkamera beleuchten wollte, also Videoschießen mit der Spiegelreflex. Und da wir hier immer noch so eher ein bisschen fotolastig sind, fand ich das ganz gut, das mal dort zu machen. Und da war dann auch noch der Bastian Wölfle dabei, der auch unter anderem bei Boeings arbeitet, also auch da mit dem Video einiges zu tun hat. Und ja, da haben wir uns zu dritt mal ein bisschen über das Thema Video unterhalten. Und das haben wir auch in ganz kurzer Zeit geschafft. Ich glaube, die Sendung war so nach am Ende so knapp 3 Stunden lang.
Wow.
So ein riesendickes Special. So quasi so das Referenzwerk, alles drin, was geht. Wir haben mal so einen kompletten Braindump gemacht. Also wer sich das geben möchte, möge bitte seine Augen auf Bits und so halten und dann nach dem DSLR-Special gucken, wo ich dann, ja, auch dabei war.
Aber es ist in Audioform, also es ist jetzt...
Es ist ein reines Audio-Dingens, okay. Wir haben da nichts, wir haben kein Video produziert, aber es ist tatsächlich ein bisschen ein Machwerk geworden. Ich bin selber ganz erschrocken, weil die Zeit ging total schnell rum, das war total spannend irgendwie und über das Thema kann ich eh stundenlang reden.
Ja, das kennen wir ja hier bei Happy Shooting auch.
Moment, wer redet hier besonders gerne, besonders viel? Also
ich glaube, da nehmen wir uns nichts.
Ich erwähne nur ganz, ganz vorsichtig das Wort Stativ-Dreiteile.
Irgendwo ab Folge 13 oder 14, wer es sucht. Übrigens immer noch aktuell, also...
Ja, hat sich nicht viel geändert. Genau. Wäre auch lustig, wenn es bei Stativen jede Woche was Neues gäbe. Außer mal wieder, nee, da sogar das Vierbein war da, glaube ich, mit drin,
ich
oder?
Ich glaube, das haben wir da schon mit erwähnt, ja. Sehr geil. Das
unsägliche Vierbeinstativ. Egal. Ja, aber ich rede gleich weiter.
Weil genau, du hast ja noch mehr zu sagen. Du hast eingangs gesagt, du hast Drobo-Probleme.
Oh, Lichtzeit fragt übrigens im Chat, ob es einen Last-Minute-Rabatt für Nordheim gibt. Das macht dir mal privat bitte aus, okay? Aber Fragen kostet ja nichts, ne?
Genau.
Ja, Drobo-Problem. Ja, ist ganz lustig. Ich habe ja so ein Drobo zweite Generation. Das ist der mit FireWire-Anschluss und 4 Platten. Und das war bisher für mich einfach immer so ein Data-Dump. Da kommen eine ganze Menge alte Projekte drauf, Sachen, die ich einfach sicher haben möchte. Und der Drobo macht ja, ist ja eine RAID-artige Lösung und kümmert sich da quasi darum, dass die Daten zwischen den verschiedenen Platten gespiegelt werden, dass da also eine Redundanz herrscht, falls eine Platte ausfällt, dass dann nicht gleich irgendwie alles weg ist und ja, gibt es so ein bisschen Datensicherheit dadurch. Und was deren Verkaufspunkt noch ist, ist dieses No Fuzz, kein Stress, nimm einfach irgendeine Platte und Dose rein und es tut schon. Und weitgehend ist das auch richtig, also Platte rausziehen, größere reinmachen, dann wächst er da und dann muss nicht immer alles vom gleichen Hersteller sein und so weiter. Ist also recht flexibel, das Ding, und ist zwar nicht das Schnellste, gibt also andere Systeme, die durchaus schneller sind, aber ja, wenn man es eben als Datensicherungsort benutzt, dann ist das kein Problem.
Wobei, zur Geschwindigkeit muss man, glaube ich, dazu sagen, es gibt ja ganz, ganz viele Drobo-Modelle inzwischen.
Richtig,
und ich glaube, die etwas größeren mit mehr Slots, die haben auch schnellere Prozessoren drin und da ist auch der Durchsatz besser.
Richtig, ich will auch nicht pauschal, also wie gesagt, es geht hier um ein Drobo zweite Generation und ist also noch einer der ersten Drobos. Aber egal, war ein schönes, gutes Gerät und hat immer gut funktioniert und sitzt hier so unter meinem Schreibtisch auf dem Mac Pro obendrauf und ist bei FireWire 800 angeschlossen, alles gut. Und ja, der hat so vier Lichtchen vorne dran. Und eigentlich sollte, wenn irgendwas mit einer Platte kaputt geht, so ein Lichtchen auch auf Rot gehen und dir sagen, hallo, hoppla, und am besten dann gleich eine E-Mail an dich schicken. Und ja, kürzlich wurde dann plötzlich die Performance richtig langsam beim Lesen. Und dann dachte ich, na, wird mal wieder Zeit, das Filesystem zu checken. Man muss immer sagen, es gibt ein Dateisystem und es gibt die Platten. Also der Drobo checkt die Platten. Wenn das Dateisystem ein Problem hat, dann musst du selber gucken. Also hier mit
Chris? Chris ist weg. Hallo? Ja, nicht nur das Filesystem muss man checken, auch seine Verbindung. Da ist er wieder. Ja, ich kann dich aber nicht entgegennehmen. Jetzt aber. Wung, wung. Tja, technische Probleme, so soll es sein. Meine Damen und Herren, Sie erleben eine der seltenen Happy-Shooting-Unterbrechungen. Diese wird Ihnen präsentiert von Skype. Skype, die Software für Internetkommunikation. Naja, was soll ich sagen? Die ist kostenlos und funktioniert auch meistens.
Ja, mein Skype hat gerade gesagt, ich sterbe jetzt.
Ja, sehr schön.
Ganz toll. Also wir machen jetzt weiter, bis es wieder stirbt.
Ja, Filesystem checken.
Sag mal kurz Bescheid im Chat, ob der Stream läuft. Ich gehe mal davon aus, dass er das tut. Ja, wo waren wir also?
File-System checken musst du selber machen.
Richtig, File-System checken musst du selber machen.
Beim Drobo wohl auch damit zusammen, dass der Drobo ja eigentlich so unter der Haube sein eigenes System fährt und der gar nicht weiß, was für Daten er drauf hat.
Ja, bin ich mir nicht ganz sicher. Also irgendwie so ein Hybrid ist das so ein bisschen meines Erachtens, aber egal. Also du musst File-System selber checken, habe ich dann gemacht, Disk Utility. Alles ganz super, hat nach 2 Minuten abgebrochen und sagt, ich kann es nicht reparieren. Da dachte ich, oha, aber dass das Dateisystem plötzlich, und ich mache das regelmäßig, also dass das plötzlich so von einer auf die andere Minute kaputt geht, hat mich ein bisschen beunruhigt. Dann habe ich meine Geheimwaffe drauf losgelassen. Übrigens, ganz Tipp, also wer ein Mac hat, Disk Warrior ist ein Muss, das muss man haben. Der kann in der Regel Filesystemprobleme fixen, die kein anderer mehr kann. Also damit habe ich schon richtig gute Erfahrungen gemacht. Jo, Disk Warrior sagt nach einer halben Stunde, der hat es immerhin länger probiert, sagt, nö, sorry, Bad Blocks.
Eieieiei.
Okay. Ach, die Hoppala, Bad Blocks sind aber ein Hardware-Problem.
Moment, den Drobo hast du über ein Netzwerk dran oder hast du direkt
angeschlossen? Nö, über FireWire.
Ah, okay. Hatte ich gerade nicht.
Also, gut. Richtig toll.
Ja.
Bad Blocks ist ein Hardware-Problem.
In der Tat.
Gut,
böse Blöcke.
Hat dann auf jeden Fall also das waren Bad Blocks sind Hardware-Problem. Da hat die Platte einen Block verloren und dann durch einen neuen ausgetauscht. Und das wird auch auf der Platte in diesem Smart Data hinterlegt, die man auch toll abfragen kann. Und trotzdem zeige ich mir der Drobo alles grün. Dachte ich, na super. Dann habe ich bei Drobo angefragt und Drobo Support sagt, nö. Ist doch alles okay, wenn alles grün ist. Und sage ich, nee, die Symptome sind andere. Und Disk Warrior sagt halt was Falsches. Nö, sage ich, stimmt so nicht. Glaube ich so nicht. Hat mich noch nie im Stich gelassen. Mhm. Ja, ich soll mal die Drobo-Diagnostics schicken. Da kann man sich so einen Diagnosefall rauslassen. Habe ich gemacht. Mhm. Und sagt der Mann beim Support, ist kein Fehler zu sehen. Ich sehe keine Bad Blocks. Toll. Da habe ich Disk Warrior angerufen, beziehungsweise angeschrieben und der hat dann tatsächlich mit mir zusammen nach einigem Hin und Her und einigen Versuchen haben wir hier eine Support-Session aufgemacht, hat er sich hier per iChat und Screensharing eingeloggt und hat mir hat hier so ein paar im Terminal so ein paar Blocks rausgelassen von der Platte per DD, so Header-Blocks und so weiter zum Analysieren und bin jetzt an dem Punkt, wo ich mit Disk Warrior die Platte mal in einen Lesezustand gesetzt habe, den Drobo, und dann und ich ziehe jetzt quasi so alte Projekte und Sachen, die ich ganz dringend brauche, jetzt mit sehr langsamer Geschwindigkeit vom Drobo runter.
Ja,
auf eine mittlerweile organisierte 3 Terabyte externe Platte, die ich mir extra zu dem Zweck nochmal gekauft habe.
Ja, also das ist auch gut so. Also wenn man so etwas hat, wenn ihr Backups macht von euren Fotos und Videos und so weiter, die ihr aufgenommen habt, Projekte oder privat, spielt aber ja keine Rolle. Also Dinge, die euch wichtig sind. Mhm. Wenn ihr merkt, es wird schwierig, irgendwas zu lesen oder es treten Fehler auf. Bitte nehmt euch die Zeit und macht sofort eine Sicherung und zieht die Daten darunter, egal wie lange es dauert. Es könnte nämlich sein, dass das letzte Mal, dass diese Platte läuft. Also klemmt sie auch nicht ab oder sowas. Wir hatten das in der Firma schon den Fall, dass du die Platte dann abgeklemmt hast, willst es den nächsten Tag machen und dann fährt sie gar nicht mehr hoch.
Ja. Ne? Also im Chat fragt HH2012 gerade, ob ich auch Backups vom Drobo mache. Ja, ich habe so aktuelle Geschäftsdaten, meine Fotos und so weiter, die habe ich nochmal auf einem separaten Backup. Die sind sogar Offsite, das heißt, die nehme ich mit. Aber auf dem Drobo sind halt auch Sachen drauf, wie zum Beispiel Projektdaten von wichtigen Recordings von 2002 bis 2009, die nur da drauf sind, weil der Drobo hat irgendwie über 5 Terabyte Platz, da nochmal 5 Terabyte neben dran zu stellen, ist einfach irgendwo, muss halt auch Schluss sein. Und bisher hat er mich ja immer gut versorgt, aber das ist jetzt so ein Ding, ich mache jetzt keine Schuldzuweisungen, ich sage nur, wie es ist. Also Drobo sagt, wir sehen keine Bad Blocks, Discord sagt, aber natürlich sind da Bad Blocks, und ich werde jetzt nach der Aktion, also es ist tatsächlich so langsam geworden, dass ich jetzt seit mehreren Tagen dabei bin, diese Daten runterzuziehen. Die tröpfeln da quasi nur runter. Und ich werde am Ende dieser Aktion dann jede einzelne Platte rausnehmen, direkt an den Rechner hängen, also SATA-mäßig, und da nochmal eine Analyse drüber fahren und rausfinden, welches dieser Drives jetzt tatsächlich Bad Blocks hat und das dann ersetzen. Und ja, aber in dem Zuge habe ich natürlich jetzt so einen leichten Vertrauensverlust. Also ich bin mir nicht mal ganz sicher, ob der Drobo das Nonplusultra ist. Und falls da jetzt jemand irgendwie gute Tipps hat, schreibt doch mal in die Kommentare. 263 ist das hier, Happy Shooting Folge 263. Und zwar muss es für mich schon was sein, was recht simpel funktioniert. Also ich will jetzt nicht irgendwie gezwungen sein, immer die gleich großen Platten reinzutun oder immer vom gleichen Hersteller. Also ich brauche was mit Flexibilität, ich brauche was, wo ich auch, ja, was von mir aus sogar noch so ZFS-mäßig Data Scrubbing macht, um zu gucken, ob auch wirklich alles okay ist. Und ich will das nicht zufällig rausfinden, sondern ich will, dass so ein System einigermaßen proaktiv ist. Und ja, da bin ich einfach gerade so leicht verunsichert. Also falls jemand was weiß, was nicht gleich auf Enterprise-Level laufen muss, also ich möchte mir hier keinen Plattenschrank reinstellen, so ein RAID-System wäre schon ganz nett.
Ist halt kurios, weil eigentlich ja Drobo genau damit ja auch wirbt, dass wenn irgendwo ein Defekt an der Platte auftritt, dies eben auch erkannt wird und du eben auch gewarnt wirst. Und ist natürlich jetzt die Frage...
Ich muss das nachher nochmal verifizieren, ob es jetzt ein Plattendefekt ist oder nicht, aber sobald ich es mal direkt dranhänge an den SATA-Bus, kann ich zumindest mit einem Smart Utility mal das Smart-Felder auslesen und wenn da drin steht Bad Blocks, dann...
Dann kann man das aber Drobo auch sagen.
Dann werde ich kantig.
Ja. Also wenn du das mit den Smart Utilities kriegst, also das ist, weißt du, was es in lang heißt? Ich weiß es nicht.
Das heißt Smart Utility, das Ding.
Ja, das ist so eine Abkürzung für irgendwas, oder?
Ja, also SMART ist eine Abkürzung für, frag mich nicht. Also das sind Daten, die quasi Betriebsdaten, die die Platte vorhält in einem Flash-Speicher.
Da überwacht sich eigentlich die Platte mehr oder weniger selbst und kann eben Fehler auch schon an das System weitergeben und Drobo sollte das auswerten. Ist jetzt die Frage, ob die Fehler da drinnen stehen. Halt uns da mal einfach auf den Laufenden. Interessiert mich auch mal.
Ja, ist wie gesagt, also Backup-Lösung nicht mehr ganz so happy damit, aber gut. Vielleicht muss ich in Zukunft täglich ein Disk-Utility fahren. Aber selbst dann, wenn so ein Problem dann auf einmal auftritt mit einer bösen Platte.
Tja.
Naja. Nun gut.
So sieht's aus. Wäre halt schön, man wüsste, welche es ist. Dann kann man sie mich austauschen und dann wird der Drobo wahrscheinlich weiterlaufen.
Gut.
Drobo, dann, wir haben ein Audioboo bekommen. Ich spiele den mal ab und dann erkläre ich euch, wie ihr das auch tun könnt.
Hallo ihr zwei, hallo liebe Hörer. Hier ist der Glenn aus München. Erstmal danke für euren super Podcast. Ich habe einen Tipp für euch und zwar bezüglich Lightroom. Mein Bruder hat sich vor kurzem, nachdem ich ihm das ein paar Mal empfohlen hatte, Lightroom gekauft, weil die waren auch, glaube ich, mit den Preisen runtergegangen. Ja, und bei der Lightroom 4 setzt sich ja das nahtlos fort. Da hat sich mein Bruder ein bisschen geärgert, dass er erst vor kurzem die 3er-Version gekauft hat. Ich habe gesagt, vielleicht gibt es ja da irgendwie ein günstiges Update oder kostenloses. Auf der Webseite hatte ich auf Anhieb nichts gefunden. Ja, mein Bruder hat scheinbar die angemailt und siehe da, man hat ihnen jetzt ein kostenloses Update gegeben. Also wenn ihr vor kurzem mal einen Lightroom 3 gekauft habt, probiert es doch einfach mal. Vielleicht kriegt ihr ja auch sowas. Okay, 3, 2, 1, Happy Shooting.
Ja, ich glaube, Klen war es, oder? Also vielen Dank jedenfalls Richtung München. Also wenn ihr gerade einen Lightroom 3 gekauft hattet, ärgert euch nicht, ruft einfach mal an. Ist auch so meine Erfahrung. Dann kommt man in der Regel ganz gut an das Upgrade.
Ist übrigens immer, es ist immer wert nachzufragen. Selbst wenn sie dann Nein sagen, na gut, dann sagen sie halt Nein, aber.
Ist ja nichts verloren.
Wer nicht fragt, also bei solchen Sachen auf jeden Fall immer nachfragen, weil die Firmen sind oft kulanter, als man denkt. Ach ja, Smart wird mir mehrfach mitgeteilt im Chat, heißt Self-Monitoring Analysis and Reporting Technology. Ja. Also selbst überwachende Analyse und Reporting Bericht. Dingens.
Genau, also Selbstüberwachung mit Merken, was er gefunden hat.
Genau.
Ja, und wenn auch ihr uns einen Audioboo schicken wollt, dann schaut doch mal, da gibt es nämlich diese Webseite, die nennt sich audioboo.fm. Audioboo schreibt sich wie Audio und dann BOO.fm. Da kann man das direkt über die Webseite machen, da kann man etwas aufnehmen mit seinem Computer, aber es gibt auch für alle gängigen Smartphones entsprechende kostenlose Software. Dann schnappt ihr euch einfach euer Handy, wo ihr gerade seid und uns hört und einen Kommentar zu irgendeinem Thema geben wollt, eine Ergänzung oder eine Frage. Nehmt das einfach auf mit dieser Audioboo-Software, ladet es hoch und bevor ihr das hochladet, könnt ihr das in dieser Software taggen, also ein Stichwort hinterlegen. Und das Stichwort, damit wir das sofort finden und hier auch in unsere Show nehmen können, lautet Knollepolle, wie man es spricht mit Doppel-L und Doppel-L. Und wer wissen möchte, warum es Knollepolle heißt, der geht auf happyshooting.de und gibt in das Suchfeld auf der rechten Seite einfach mal Knollepolle ein und hört sich die entsprechende Sendung an.
Ja, aber es ist nicht so spannend, wie ihr glaubt. Okay.
Ja, aber doch, doch lustig. Haben wir, dann kommen wir jetzt hierzu.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, heute macht Happy Shooting auf Mode, oder?
Also wenn man so seiner Fototätigkeit Ausdruck verleihen möchte, dann gibt es ja mehrere Möglichkeiten. Man könnte sich zum Beispiel ein Happy Shooting T-Shirt kaufen oder man geht zu Enjoy. Das gibt es bei happyshooting.de, da gibt es einen Shop. Genau. Oder es gibt bei Enjoy Your Camera die Lens Bracelets. Und das fand ich eine klasse Idee. Also
nochmal, die was?
Lens Bracelets heißen die offiziell. Das sind Armbänder. Kennst du so aus so einem Gummimaterial? Aber das sind nicht irgendwelche Armbänder, sondern die sehen aus wie so Zoomringe oder Fokusringe von Objektiven.
Mhm.
Ja, das ist ganz ganz hübsch. So 24, ich habe ja 24 bis 70 Millimeter und ein Unendlichzeichen drauf und AF, MF auf der Seite. Und dann so diese Riffelungen, wie sie halt so Objektive haben. Ist auch so ein ähnliches Material, fühlt sich also ähnlich an. Und ja, gibt's nicht viel zu erzählen. Sind hübsch, kann man so an den Arm machen und man wird gleich als Fotograf erkannt.
Ja, finde ich mal witzig. Gibt es da verschiedene?
Gibt es in verschiedenen, es gibt hier Nikon 85er, 17 bis 40, AF Canon Armband, die sind sogar noch markenbezogen. Also die Nikonianer erkennen ihre sofort, weil die so einen goldenen Strich drauf haben, so einen goldenen Streifen drauf haben. 24 bis 70 Nikon, es gibt 50 mm, dann gibt's auch noch in weiß mit rotem Streifen drauf.
Klasse.
So 70 bis 200 Canon.
Super.
Dann gibt's die vom Umfang her noch in zwei Größen, die 7 Zoll, das sind also so 17, knapp 18 cm Umfang und die 8 Zoll, bisschen über 20 cm Umfang, also für verschiedene Armgrößen. Für mich passt das mit dem 7 Zoll noch ganz gut. Aber wer so eher so kräftige Arme hat, sollte sich mal so die 8 Zoll Geschichte wahrscheinlich antun. Ja, und die gibt's bei enjoyercamera.com. Und wer dann noch nicht genug hat oder ein bisschen was sparen möchte, der darf natürlich auch gerne unseren Code bei Enjoy Camera verwenden. Tut das bitte übrigens unbedingt, egal was ihr da bestellt und wann ihr bestellt, weil dadurch weiß ja dann Enjoy Camera auch, wie toll die Werbung hier wirkt und wir dürfen die weiter als Sponsor behalten. Dazu geht ihr auf enjoyercamera.com/happyshooting und da findet ihr dann den Code. Und wir bedanken uns ganz, ganz herzlich für die Unterstützung.
Auf jeden Fall. Macht richtig Spaß mit den Jungs.
Jo.
Es war einmal ein Kamerahersteller, der nannte sich Kanone, also Canon.
Und nein, Canon würde man mit zwei N schreiben,
das ist korrekt.
Kanone wäre.
Das ist korrekt, es klingt nur so. Also der nannte sich Canon, wahrscheinlich von irgendwas.
Ich glaube, man spricht die offiziell auch Canon aus, wobei ich immer Canon sage. Ich weiß es nicht.
Aus dem Japanischen vielleicht?
Ist auch ein Kunstwort, glaube ich, so wie Kodak und so.
Kodak, Canyon, Canon, Kankon, Ken.
Kann, egal, also Tatsache ist, wir sind kennen. Ja beide.
Ja, und die jedenfalls, die machen ganz viele Kameras und inzwischen ja auch Videokameras. Also, was heißt inzwischen? Die machen schon immer Videokameras, aber die haben jetzt auch eine ganz, ganz große Videokamera rausgebracht mit richtig großem Sensor und so. Und damit sie den Leuten das mal zeigen können, ohne dass die Leute das immer gleich bestellen und kaufen müssen, machen die ja Roadshows. Und auf so einer warst du.
Ja, das ist also so eine Marketingveranstaltung. Da haben die sich da hier in der Gegend von Stuttgart, bei Fellbach hatten die sich so die alte Kelter gemietet, so große Halle und eine Bühne aufgebaut und ein paar große Stände aufgebaut, also eine kleine Hausmesse quasi. Die hatten sich dann noch Zeiss eingeladen und Phase One haben sie sich eingeladen und SanDisk war dabei und Hensel und Gretel nicht, nee. Hensel und Profoto und so diverse Hersteller, die halt da auch mit von der Partie waren und Sachen vorgezeigt haben. Und da bin ich mit dem Alan Attridge, den kennt man ja so von Invisible Camera und so, mit ihm zusammen bin ich dahin gefahren heute und wir haben uns das mal angeschaut. Und speziell wollten wir, also er hat Gesundheit.
Danke.
Ihn hat speziell die C300 interessiert, also der neue Videobolide von Canon. Und ich wollte mir natürlich die 5D Mark III nicht entgehen lassen, wollte mir die mal anschauen und ja, so sind wir dann da angekommen, haben ja, insgesamt waren es dann so, na, ich sag mal, ein paar hundert Leute, die da waren. So über die Zeit verteilt.
Hätte ich jetzt gedacht, dass da mehr los ist, aber okay.
Ja, wir machen ja da so mehrere Termine. Also das ist so eine richtige Tour, die da machen, da machen. Und ja, dann war auch gleich die größte Traube um den 5D Mark III Stand. Das heißt, die haben wir erstmal so links liegen lassen und haben uns mal so die anderen Sachen angeschaut. Sind da zum Beispiel beim Stand von Zeiss gelandet, die jetzt ja so Filmobjektive speziell auch mit Anpassung an Canon machen und beziehungsweise ist ganz interessant, also Zeiss sind ja eh ganz leckere Objektive, so ganz gute Sahnestückchen und die machen ja seit einiger Zeit eben auch EF-Mount-Objektive und ja, die haben jetzt diese speziellen Filmobjektive, die, das sind dann Festbrennweiten, so die 35 mm und die 80 mm und nochmal ein paar und das ist einfach total hübsch und schön und smooth. Das ist zum Beispiel A, natürlich total smoothe Blende, also nichts mit Rasten und so.
Also stufenlos verstellbar, die Blende.
Völlig stufenlos, alles aus dem Vollen gedreht, alles total butterweich in der Bedienung und sowohl Fokusring als auch der Blendenring haben beide außen schon ein Zahnrad eingebaut. Also, dass man dann so ein Follow-Focus-Gerät draufsetzen kann. Und das klingt sich dann da ein. Also, das haben wir in Aktion gesehen. Eine Blende mit, halte ich fest, 14 Lamellen.
Okay.
Damit hast du tatsächlich den kreisrunden Bokeh garantiert. Und so beim Testen, ja, ist sehr hübsch, also macht Spaß. Die Dinger sehen auch, sind auch recht groß, aber das ist nun mal so bei so Filmobjektiven. Sind sehr lichtstark, haben das filmüblich, gehen nicht nach F-Stops, sondern filmüblich nach sogenannten T-Stops. Das sind die ausgemessenen Blendenwerte, weil die, die draufstehen, nie ganz die echten sind.
Ja, es geht ja immer noch ein bisschen Licht dann durch die Optik selbst verloren. Ne?
Wie auch immer. Also es ist auf jeden Fall bei Film ist es ganz wichtig, da wirklich exakt die Blende zu treffen. Und deshalb werden die ausgemessen und dann hast du halt tatsächlich hier stufenlos Blenden und außen drauf eine Riesenskala. Und auch zum Beispiel der Fokusbereich, da geht also das Objektiv quasi einmal komplett rum, um den Fokusbereich zu durchlaufen. Also nicht so, also du musst dann schon richtig lange kurbeln, aber das ist im Film ganz angenehm, weil du kannst halt minimale kleine Veränderungen irgendwie ganz butterweich irgendwie fahren. Also war lustig, okay. Bei der Frage nach dem Preis, ja, dann haben wir dann doch überlegt, dass man das in Zukunft wahrscheinlich eher mietet, sowas. Da reden wir dann also vom ganz handlichen Dreierpack. Du kriegst ja auch einzeln für knapp 3.000 das Stück. Oh. Im Dreierpack kriegst du dann drei verschiedene Brennweiten nach deiner Wahl. Im schönen Pelican Case mit User Changeable Mount. Du kannst den Objektiv-Mount tatsächlich selbst auswechseln. Also du hast da so einen speziellen Torx-Schraubendreher dabei, der dann auch den entsprechenden Drehmoment eingebaut hat, dass das exakt passt und so. Du kannst dann so einen PL-Mount aus dem Filmbereich nehmen oder einen eben EF-Mount von Canon oder Nikon Mount oder sonst was und ja, also das war irgendwie, das war ganz interessant, so da mal die Finger dran zu haben und dann kriegst du halt dann für, ich glaube, 9.500 kriegst du dann irgendwie so das komplette Ding mit, ja, den ganzen Anpassungsmöglichkeiten inklusive Testchart und was weiß ich allem und Werkzeug und drei Objektive und Köfferchen und so. Ja.
Naja.
Naja, aber für eine richtige Filmproduktion ist das nichts.
Das ist jetzt so, für eine Privatperson klingt das jetzt nach verdammt viel Geld. Aber wenn du jetzt überlegst, was eine große Spiegelreflexkamera schon ohne Objektiv kostet und dann landest du auch mal bei 6.000 Euro, das ist jetzt für richtig Sahnestückchen Objektive für den Film, finde ich das jetzt gerade, das haut mich jetzt nicht so um.
Also bei, um mal so eine kleine Preisrelation zu geben, die hatten natürlich dann auch ihre, nur mal so als Beispiel quasi, in der Filmecke, in der Videoecke hatten sie dann auch mal eine Filmkamera da, also eine Fernsehstudio-Kamera. Und du kennst die haben dann vorne so riesen Kästen drauf. Mhm. Also das Objektiv ist ja ein riesen Kasten. Also wir reden hier von 50, 60 Zentimeter, 70 Zentimeter lang und Durchmesser. Also diese Kästen halt, wie man sie kennt. Und das sind halt Hammer-Objektive mit Mechaniken und Motorgetrieben und Zoom und was weiß ich allem. Und da reden wir von einem Objektiv, was um die 160.000 Euro kostet, nur das Objektiv.
Ja, super.
Ja, also, aber da kostet auch das Stativ mit dem entsprechend gedämpften Kopf irgendwie seine 6.000, 7.000. Also, ja, wir reden hier also von interessanten Relationen, aber das war ja nicht so.
Naja, aber es ist ja bei Fernsehkameras, da machst du in der Fernsehsendung eine Klingelton-Werbung und dann hast du es ja schon bezahlt, ne?
Genau, ruf hier an. Ja. Nee, und dann sind wir eben irgendwann an die C300 gekommen. Das ist ja Canons neues Video-Flaggschiff im Bereich großer Sensor. Und ja, die kommt für umgerechnet 13.000 Euro daher, was auch nicht wirklich, also die ist schon ganz gut. Also wir haben mal so ein paar Tests damit gefahren. Ich versuche jetzt hier gerade mal die Videodateien zu importieren. Ich habe meine eigene Karte reingesteckt.
Und, oh, das durfte man.
Ich habe es einfach gemacht.
Okay.
Und wir haben so ein bisschen rumgefilmt und geguckt und da war auch ein Serienmodell da, also das ging schon.
Ah, okay.
Und,
weil sonst mögen sie es immer nicht, wenn sie mit diesen Vorabmodellen rumfahren.
Ich weiß. Nee, die ist auch schon im Verkauf. Und ja, das ist schon ein Bolide, also mit allen professionellen Features, die man sich so als Filmemacher wünscht von, ja, das sind ja so Stichworte wie zum Beispiel Zebra, wo er dir einfach bei bestimmten Belichtungen so ein Muster einblendet, das sogenannte Peaking, dass man an den Rändern sieht, dass man besser sieht, wo man scharf gestellt hat, so Geschichten wie zum Beispiel eine Waveform, das ist so eine Art Advanced Histogramm für die Filmemacher, ja, diverseste Framerates und zwar in Einzelschritten steuerbar, also du kannst dann durchaus auch mit 49 oder 52 Frames pro Sekunde drehen, wenn du das möchtest. Die Zeitlupen, Zeitraffergeschichten, also für Zeitlupe bis zu 60 Frames bei 720p, glaube ich. Und so weiter und so fort. Also sie ist von außen nicht wirklich schön. Also das ist nicht, also ich fand sie relativ hässlich und auch von der Bedienung her.
Es ist ein ziemlicher Klotz, ne?
Ist ein ziemlicher Klotz, ist von der Bedienung her auch nicht wirklich prickelnd, also da ist man dann aus dem Prosumer-Bereich für den Spiegelreflexkameras schon andere Sachen gewöhnt, was Menüs und so weiter angeht. Aber gut, das sind dann auch andere Leute, die damit arbeiten, die sind wahrscheinlich noch hässlicheres gewöhnt. Und ja, so vom Bild her, wir haben uns natürlich speziell auf die hohen ISO-Werte gestürzt, also da reden wir hier von, ich glaube, ISO 20.000, was die kann, was in dem Bereich schon sehr gut ist und läuft sehr rund, hat mehrere Slots, also ich glaube, du kannst insgesamt drei verschiedene Karten reinmachen, zweimal CF und nochmal was anderes. Du hast, ja, so die, ja, wie gesagt, alle Profi-Features, die so ein Ding eigentlich braucht, also da haben wir nichts vermisst. Und was ganz wichtig war, das Thema Rolling Shutter, du kennst das, wenn man
ja, das
mit diesen Videokameras
sollte man kurz erklären, und zwar, wenn ihr analogen Film aufnehmt, oder ihr habt mal so einen Film gesehen, Super 8 Film oder sowas, kennt man ja vielleicht, dann sind da lauter Einzelbilder drauf, die dann der Reihe nach schnell abgespielt werden, dann habt ihr euer Videobild. So, und das funktioniert digital genauso, dann braucht ihr auch ganz viele Einzelbilder, die schnell hintereinander abgespielt werden, damit das ein bewegtes Bild ergibt. Nun ist es aber so, dass diese CMOS-Sensoren, die in diesen Kameras stecken, in diesen Digitalkameras, nicht auf einen Schlag ausgelesen werden können. Das heißt, da fällt ja nun das Licht irgendwie drauf. Aber ihr könnt jetzt nicht sagen, Schnipp und das Bild ist fertig ausgelesen, sondern das Bild wird zeilenweise ausgelesen, also zum Beispiel von oben nach unten den Sensor entlang und zeilenweise in die Datei geschrieben für jedes Bild. Und dazwischen vergeht ja ein bisschen Zeit. Und das ist bei einem Foto nun nicht so schlimm, weil da hält man die Kamera ja normalerweise immer still. Bei einem Video kann das aber schon blöd sein. Wenn ihr nämlich jetzt die Kamera, stellt euch mal vor, ihr schwenkt die Kamera von links nach rechts, dann ist die Kamera ja, wenn der CMOS-Sensor ausgelesen wird und er fängt oben an, ihn auszulesen, ist die Kamera ja irgendwo zum Beispiel irgendwo links noch und dann schwenkt die Kamera nach rechts, während dieser Sensor nach unten ausgelesen wird. Und wenn das Auslesen unten am Sensor angekommen ist, dann zeigt die Kamera schon gar nicht mehr dahin, wo sie am Anfang noch war, sondern schon weiter nach rechts. Und je stärker man nun schwenkt und je langsamer dieses zeilenweise Auslesen ist, umso stärker wird dieser Effekt. Man nennt ihn halt diesen Rolling Shutter Effekt. Und ja, das führt
im
dazu.
Englischen, das führt zu so einem Gelee-artigen Bild so ein bisschen. Deshalb heißt es auch auf Englisch Jello Vision.
Jello Vision, genau, weil nämlich senkrechte Linien plötzlich schräg erscheinen.
Ja, oder wenn man die Kamera, schön ist es auch, wenn man die Kamera von oben nach unten bewegt oder von unten nach oben, so wackelt, dann wird's eben, kriegt man so Stauchungseffekte, also
Stauchung,
auch so
ein Streckung.
Bild. Mhm. Das sieht man besonders gerne bei langen Brennweiten und ja, die 5D Mark II hat das Problem, Nikons haben das auch. Die 5D Mark III kann ich jetzt gleich mal kurz vorauswerfen, hat's auch. Wohl ein bisschen besser als die Mark II, aber nicht drastisch besser, so aus meinem Gefühl von heute. Aber die C300 hat es fast nicht. Also die haben tatsächlich hier das Auslesetempo drastisch erhöht und man merkt das. Also da muss man schon sich anstrengen, um so ein Problem zu bekommen. Und das sieht man hinterher halt im Film auch.
Ja, also entweder haben sie es tatsächlich geschafft, es schneller auszulesen, oder sie haben irgendwelche Tricks gemacht, dass sie an mehreren Stellen gleichzeitig auslesen. Das würde mich ja mal interessieren, aber.
Sie haben da mit Sicherheit so eine Parallel-Pipeline-Geschichte da eingebaut.
Am Ende zählt halt das Ergebnis und das ist besser.
Und das ist deutlich besser, ja. Dann hast du natürlich noch so schöne Möglichkeiten wie den Cinema-Mode. Also da kannst du tatsächlich das Video mit so wenig wie möglich Kontrast und Farbsättigung rausholen, also ohne Processing. Das ist fast so wie ein RAW im Prinzip. Und hast dann hinterher einfach, beim Film nennt man das Grading, also wo hinterher dann die Farbsättigung, also wo man dann sagen kann, okay, ich möchte mehr Filmlook, ich möchte mehr die Mitteltöne boosten, ich möchte die oben heller haben, also den Kontrast ändern und die Farbanpassung und dieses Grading, hast du dann eben hinterher wesentlich mehr Möglichkeiten zu arbeiten, wie man es eben im Film tut. Also das ist... Ja, es ist eine schöne Produktionsmaschine, aber wie gesagt, auch das, wie hat Alan das genannt? OPM, das ist ein OPM-Produkt, ein Other People's Money-Produkt. Also wenn man damit arbeitet, dann mietet man sich das und das macht man halt dann möglichst, wenn man irgendwie Geld, wenn man einen Film produziert und jemand anders zahlt dann dafür. Mhm. OPM, muss ich mir merken, fand ich klasse.
Sehr schön.
Ja, und dann, ja, wie gesagt, dann ging es weiter Richtung 5D Mark III. Ich habe mir dann auch einen Platz an dem Stand erkämpft mit Elmung. Ach ja, zwischendrin übrigens, mehrmals kamen Leute auf mich zu, du bist doch der Chris Marquardt, ich höre Happy Shooting. Also zwei habe ich namentlich hier, den Dominik Wörner, hallo, Shoutout, und die Tanja Ganzer, die, ja, und dann aber nochmal mehr, also... Sorry, dass ich jetzt nicht alle Namen parat habe, aber fand ich klasse, fand ich schön so. Hallo, da, kurzes Schwätzchen.
Ja, das ist immer witzig, wenn man auch mal erkannt wird.
Genau, das tut dem Ego gut. Nicht, dass das noch mehr Boost bräuchte, aber ist okay.
Super, ja.
Gut, ja, dann hatte ich mir den Platz am Stand der 5D Mark III erkämpft, beziehungsweise der ganzen EOS-Serie, und habe dann auch eine 5D Mark III in die Hand bekommen. Da konnte ich leider keine eigene Karte reinschieben. Der Mensch meinte, das wäre noch ein Vorserienmodell und alle am Stand seien Vorserienmodelle. Und die seien auch schon irgendwie ein halbes Jahr im Test und unterwegs. Also so lange dauert das wohl, bis die Kamera dann tatsächlich mal rauskommt. Und da ist halt einfach noch nicht die aktuelle Firmware drauf und auch minimalste Hardwareänderungen noch und so weiter. Aber ja, ich habe den Hand gehabt, fühlt sich gut an, ist schnell, ist zackig, hat vom Shutter einfach mal einen ganz anderen Sound, knackiger. Die haben ein komplett neues Shutter-System eingebaut. hab mal so ein bisschen Frosch im Hals erstmal, hab so ein bisschen ja im hohen ISO-Bereich rumgespielt. Also da reden wir jetzt von 100, 2400 beziehungsweise sogar die zwei High-Modes. Also nochmal bis 500 irgendwas, glaube ich, geht das. Weiß gar nicht, also es ist unglaublich hoch, aber da schon tatsächlich sehr, sehr verrauscht. Im Modus 100-2000 konntest du, wie gesagt, nur auf dem Display anschauen, was ein bisschen schade ist, weil du kriegst ja auf dem Display dann auch wieder ein JPEG präsentiert, was natürlich auch schon eine Bearbeitung gesehen hat und wahrscheinlich auch eine Noise Reduction und so weiter.
Ja, kann man mal fast von ausgehen.
Also das sind nicht die Rohdaten, die man da sieht. Aber trotzdem kam es so auf dem Display ganz hübsch raus. Also durchaus brauchbare hohe ISO-Werte, so vom Gefühl her. Ist schneller, also geht auch so im Dauerfeuermodus geht jetzt ja irgendwie doppelt so schnell fast wie die 5D Mark II. Mhm. Also damit auch sporttauglich.
Hast du diesen Silent-Modus mal ausprobiert?
Nee, habe ich nicht. Ich hab die nur irgendwie, ich war echt nur kurz dran, so 5 Minuten habe ich sie in der Hand gehabt und habe mal so ein bisschen die Videofunktionen probiert. Ja, macht alles, wie zu erwarten ist, hat jetzt mittlerweile auf dem Display auch so ein wie es bei Nikon schon länger üblich war, so ein LCD. Also du hast im Sucher quasi, kannst du Linien einblenden und Fokuspunkte werden auch so ein bisschen umgeblendet. Also wenn die alle eingeblendet sind, dann siehst du fast das Bild nicht mehr vor lauter Fokuspunkten. das ist schon fast erschreckend, aber du kannst das eben wegblenden. Und
das ist gut.
Also Möglichkeiten. Aber eben auch zum Beispiel mal ein Gitter einzublenden und so weiter. Da, wo ich im 5D Mark II noch eine separate Gittermattscheibe eingebaut habe, da ist das quasi hier so an- und abschaltbar. Ja, was gibt's denn sonst noch erzählen? Stell mir Fragen.
Habt ihr noch andere Kameras gesehen?
Oder gesehen, wann, ja, wann, aber so die nicht angefasst. Also es ging uns ganz, ganz speziell um die zwei. Ich war noch beim Phase One Stand. Phase One hat ja diesen Achromatik Plus rausgebracht, dieses reine Schwarz-Weiß-Rückteil, wo wir mal kurz drüber geredet hatten. Hatten sie leider nicht am Stand, aber der Mensch von Phase One konnte mir ein bisschen was dazu erzählen. Meinte also, die Anwendungen sind weniger die Fotografen, obwohl das schon auch geil ist, so für Feinart-Geschichten und so weiter. Weil es halt eben kein Bayer-Array hat, also einfach völlig uninterpolierten Output hat. Mhm. Aber wo tatsächlich das Ding noch mehr Einsatz findet, ist im wissenschaftlichen Bereich. Und zwar deshalb, es gibt es in einer ungefilterten Version, was einfach ein gutes Stück in den Infrarot- und in den Ultraviolett-Bereich geht.
Ah, okay.
Und du kannst also damit sehr gut UV abgreifen und meinte, er hat jetzt zum Beispiel eine wissenschaftliche Anwendung, wo jemand damit Temperaturen misst.
Tatsächlich.
Oh, wow. Ja, okay. Infrarot geht auch Temperaturstrahlung schon rein.
Ist halt Infrarotbereich. Die Frage, welchen Bereich man messen will, ja klar.
Und wenn der dann entsprechend filtert, dann sieht der quasi da die Temperatur und kann da sehr genau messen. Also fand ich irgendwie spaßig.
Okay. Ja, schön. Roadshow. Im Chat kam noch die Frage, ob das jetzt so eine Consumer-Roadshow war oder ob das so eine Canon Professional-Roadshow war.
Also es war eine CPS-Roadshow, also von Canon Professional Services. Und hatten aber so, also natürlich auch diverse Consumer-Sachen. Also ich glaube, es ging runter bis zur 7D. Drunter habe ich nichts gesehen. Also 550D und so weiter habe ich, glaube ich, nicht gesehen. Mhm. Viele dicke weiße Objektive und naja, gutes Buffet. War auch lecker. Und ich möchte jetzt, wir wollen ja schon auch den Proports wahren. Das heißt, ich hoffe jetzt einfach, dass demnächst mal auch nochmal Nikon mit sowas vorbeikommt, weil ich würde ja auch gerne mal die D800 und die D4 mir anschauen und vor allem anfassen, ausprobieren. Und ja, da würde ich natürlich genauso enthusiastisch drüber berichten.
Na klar. Jo, weil gut. Wir kriegen ja kein Geld von Canon, nicht wahr?
Richtig, ach ja, und deshalb auch nochmal, also die Frage kam noch, ja, und jetzt kaufst du sie dir oder was, die 5D Mark III? Nö, finde ich im Moment nicht. Also sie ist eine klasse Kamera, sie ist absolut ein Hammerteil, kann total viel, macht Spaß, hat also in den 5 Minuten, liegt gut in der Hand, hat auch zum Beispiel dieses Daumengrad hinten, das ist ja nach wie vor so ein Click-Wheel, hat aber auch so ein Touch-Wheel oben drauf, also du kannst das auch in manchen Situationen bedienen durch nur so Touch-Drehen.
Aha.
So wie auf dem iPod Classic, du kennst das noch.
Ist das dann doppelt belegt oder ist das dieselbe Funktion?
Das habe ich noch nicht ganz rausgefunden. Das ist aber speziell dann interessant, wenn du zum Beispiel während des Videodrehs Sachen verändern möchtest, weil dann kannst du ohne Lärm, also ohne dass jetzt diese Klickgeräusche im Mikro landen, irgendwie eben ganz auf diesem Touchscreen mit dem Daumen machen.
Ah, dafür haben
ich das gemacht. Ich habe es nicht in Aktion erlebt, aber es... Also da habe ich die Zeit nicht gehabt, aber das fand ich noch ein schönes Feature. Nein, aber ich werde sie mir nicht kaufen, weil die ganz einfach der Schritt von der 5D Mark II jetzt auf die Mark III ist für mich persönlich, für meine Anwendungsfälle. Ich mache keine Sportfotografie. Ein paar von den Goodies wären zwar hübsch, aber sind mir nicht so wichtig. Der Schritt ist mir persönlich im Moment noch nicht groß genug. Das heißt, ich werde es einfach, ja, im Moment bin ich jetzt an dem Punkt, wo ich sage, ich warte jetzt erstmal, bis die 5D Mark II dann irgendwann den Geist aufgibt und dann überlege ich. Aber ist jetzt nicht so ein Riesenschritt für mich, wie ich dachte, dass es wäre. Aber trotzdem, es ist eine Hammerkamera. Also kann man nichts sagen. Ist gut, gut geworden.
So, ich warte einfach mal ganz entspannt die Preisentwicklung ab und ja, ob sich ein Sponsor findet.
Für dich wäre es interessant. Weil
absolut.
Du bist ja noch auf der 5D Mark I und da ist der Schritt riesig. Also ja, absolut. Also da gibt es keine Frage.
Ja,
tatsächlich eine Rechtfertigung hast oder dir eine schaffen kannst.
Das brauche ich nicht schaffen. Die habe ich definitiv. Also wir haben ja in den letzten ein, zwei Folgen oder was einmal beim Gerücht und einmal, als wir sie vorgestellt haben, drüber gesprochen. Es ist tatsächlich genau die Kamera, auf die ich gewartet habe, zum falschen Preis. Also, was ich nicht habe, kann ich nicht ausgeben. So einfach ist das.
Mhm. Und was habe ich jetzt gesehen? Die Nikon D800 hat jetzt, glaube ich, sogar nochmal irgendwie bei irgendeinem Händler nochmal eine 300 Pfund in Großbritannien Preissenkung erhalten. Ja. Also die ist noch günstiger geworden. Also ich hatte ja schon erwähnt, wobei natürlich ganz toll, ich erzähle hier in der Sendung, dass ich mir das schon auch potenziell vorstellen könnte zu wechseln, also auch Nikon mal irgendwie. Ja. Und schon hat jemand gleich mir, ich sage jetzt nicht wer, aber ich habe gleich eine Mail bekommen, ja, da hätte einen, der sucht eine und die würde das gleich mal vermitteln hier. Also wollte mir gleich meine 5D Mark II wegvermitteln.
Super.
Ja, nee,
so weit ist es noch nicht, ne?
Außerdem kriege ich für die eh nichts mehr, weil die hat so viel Macken und Dinger, Ditches an irgendwelchen Ecken und so weiter.
Komm, die willst du auch nicht mehr verkaufen. Die hat dich begleitet und man wächst ja auch irgendwie zusammen.
Nö,
nicht doch. Also ich kenne jede Schramme an meiner Kamera und die gebe ich nicht mehr.
Ja, ich kenne auch jede, aber ich bin jetzt nicht so, dass ich, also ich gebe ja auch meinem Auto keinen Namen und wenn das mal irgendwann verschrottet wird, ich werfe dem kein Blümchen hinterher.
Die Kamera ist doch kein Auto.
Also für die Kamera ist erstmal ein Werkzeug.
Natürlich, aber ein sehr persönliches Werkzeug.
Ach, komm mir doch nicht so. Also hast du deiner Kamera einen Namen gegeben? Na?
Meine Kamera hat keinen Namen.
Echt? Bist du sicher? Oder traust du dich jetzt nur nicht?
Nein, die hat tatsächlich noch keinen Namen. Es haben ja viele Dinge bei mir einen Namen, aber nein, doch nicht sowas. Nein. Nee, die hat noch keinen Namen, aber es ist schon so. Also ich würde mich schwer tun, diese Kamera zu verkaufen. Ich würde die auf jeden Fall behalten. Also, wie du schon sagst, du kriegst auch nichts mehr dafür, als dass ich es lohnen würde. Also für das, was ich dafür kriege, würde ich sie auf jeden Fall als Backup behalten.
Also ich habe meine alte 5D Mark I immer noch, aber als Backup, weil ich eben
ganz
tatsächlich,
genau,
wenn ich jetzt einen kommerziellen Job habe irgendwo und dann muss die halt mit, weil
natürlich,
wenn die 5D Mark II den Geist aufgibt und nachdem so oft wie die schon runtergefallen oder irgendwo dagegen gedotzt ist, würde mich nicht wundern, wenn da innen drin mal irgendwann eine Lötstelle bricht oder sowas. Dann musst du ein Backup haben, ganz klar. Aber
genau, und bevor man blöd guckt, greift man halt zur Zweitkamera und lässt sich dann Zeit, bis man zu Hause ist, um blöd zu gucken, aber vom Kunden ist das immer doof.
Richtig, also insofern ist es wahrscheinlich eher so, wenn ich da mal irgendwann ein Upgrade mache auf eine 5D Mark III, dann wird die Mark II halt zum Backup und die Mark I wird an einen bedürftigen Fotostudenten gegeben, der dann wahrscheinlich die nicht mal mit dem Arsch anguckt, weil die so wenig Auflösung hat. mein Bruder meinte doch vor ein paar Tagen, ja, ich habe damals meine 20D ist damals an meinen Bruder Peter gegangen. Mhm. Und die liegt jetzt bei ihm rum, aber braucht es halt nicht mehr. Und da hat er mich auch kürzlich gefragt, ob ich jemand wüsste. Weil aus so einem Bekanntenkreis und so, er kriegt die gerade nicht wirklich los. Also 20D ist halt, wobei das immer noch eine klasse Kamera ist.
Wie dem auch sei. Komm, lass uns weitermachen. Wir haben noch die sozialen Medien hier. Also danke erstmal für den Bericht zur Roadshow. Hat mich sehr gefreut. Ich habe es ja nicht geschafft.
Wie gesagt, Nikon macht doch auch mal eine Roadshow hier so.
Ja, steht im Chat, Nikon wird auf der Calumet-Messe sein.
Wo ist die denn?
Calumetfoto.de. Da gibt es irgendwo Calumet-Hausmesse. Ist ein Link im Chat von HH2012.
Also wenn ich da irgendwie jetzt nach Berlin dafür reisen muss, dann werde ich es wahrscheinlich nicht schaffen. Ne? Calumet-Hausmesse, alle aktuellen Termine. Düsseldorf, München, Hamburg, ach Stuttgart, 15.06. Das könnte ich ja sogar schaffen, möglicherweise.
Ja, vielleicht wäre das ja was.
Tja, das ist eine gute Möglichkeit.
Alles klar. Auf Twitter fragt der Steffen Hunger, das ist, glaube ich, auch eine Frage an dich, Chris. Ist die Pentacon 6 eine gute Einsteigerkamera für Mittelformat?
Ja. Also Pentacon 6 ist eine alte Ostkamera, die wurde in der DDR gebaut und ist so einigermaßen kompatibel mit so manchen Kiev-Kameras und Zumindest teilweise, so was Objektive angeht und so. Und ja, ist ein bisschen zickig. Also wir nennen sie auch ganz liebevoll die Ostzicke. Kann auch manchmal, wenn man sie nicht sauber behandelt, zum Beispiel Bilder überlappen auf dem Film und so. Aber ich finde sie ganz gut. Und die mit einem 80mm Objektiv, das ist da die Normalbrennweite, ist schon, also ich schieße gern mit der. Ich nehme die gern immer wieder mal mit. Macht Spaß.
Angebor 3D fragt, was ist das W-Wort? Angbor, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst.
Boris hat keine Ahnung. Das musst du die Moni fragen, die Nahlinse, die kann dir das sagen, weil die stichelt nämlich immer den Boris mit dem W-Wort.
Ja.
Mhm, und deshalb will der Boris das jetzt nicht zugeben.
Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht.
Genau,
ich weiß überhaupt nicht, worum es geht. Helios 003 fragt, nimmt der Sensor beim Fotografieren der Sonne mit langer Brennweite Schaden? Liegt der Brennpunkt auf dem Sensor? Graufilter verwenden? Fragezeichen. Dazu. Nein, der Brennpunkt liegt nicht auf dem Sensor. Aber...
Wieso nicht? Also Brennpunkt ist der schärfste Punkt, da wo das der Punkt am kleinsten ist. Das ist der Punkt, wo es brennt. Deshalb ist der Brennpunkt.
Nee, der Brennpunkt ist in der Mitte, da wo sich die Strahlen treffen und
kreuzen. Nee, das ist der Nodalpunkt.
Stimmt.
Der Brennpunkt ist der, wo...
Ist das der Brennpunkt? Nein, der Brennpunkt ist doch nicht auf dem Sensor, das ist doch Quatsch.
Natürlich ist er da. Hallo, wenn du die Sonne scharf darstellen willst, dann musst du den Punkt so klein wie möglich machen, richtig? Weil je größer der Punkt ist, desto unscharf ist die Sonne, richtig?
Ja, aber du willst ja die Sonne nicht als gebündelten Lichtstrahlpunkt haben, sondern
sie als Sonne haben. Du kannst nicht mehr bündeln, als sie ist. Du kannst die Sonne nur klein machen, nämlich so klein, wie der Punkt halt ist. Aber dann hast du den. Natürlich ist die Sonne, ist der Brennpunkt dann.
Ist der Brennpunkt auf dem Sensor?
Natürlich ist der auf dem Sensor. Also erzähl mir nichts. Ich habe doch in Optik aufgepasst damals. Echt? Also bitte.
Ja, ich nicht. Ich mache doch nur Fotos.
Wenn du einen Punkt möglichst scharf als Punkt wieder abbilden willst, dann muss der Brennpunkt auf dem Sensor liegen. Natürlich.
Der Brennpunkt ist auf dem Sensor.
Das ist der Brennpunkt, ja. Aber jetzt zum
Thema. Das ergibt einen gewissen Sinn, weil da, wo sich die Strahlen treffen, wollen wir ja eigentlich das Bild haben. Doch, da hast du schon recht.
Richtig. Da, wo die Strahlen dann über Kreuz gehen irgendwo, während dann sie umgedreht werden, das ist
der Nodalpunkt.
Ja, das ist der Nodalpunkt.
Der heißt, glaube ich, nicht mal Nodalpunkt, aber das ist auch schon wieder eine andere Geschichte. Also demzufolge kann der Sensor sehr wohl Schaden nehmen, richtig?
Richtig, ja. Also das würde ich jetzt einfach mal so sagen. Bloß, wir reden ja jetzt nicht von einer 5 Minuten Belichtung auf die
Sonne. Ich wollte jetzt gerade fragen, wie lange belichtest du denn jetzt, wenn du direkt in die Sonne fotografierst? Also ich habe ja schon Sonnenuntergänge fotografiert und mir ist dann auch nichts passiert. Allerdings habe ich dann auch keine Sekunden- oder minutenlangen Belichtungen dabei. Also mir ist da noch nichts passiert. Was du allerdings auf keinen Fall tun solltest, ist da durchgucken. Weil wenn du nämlich durch den Sucher schaust auf deine Mattscheibe und du schaust dann direkt in die Sonne, ist das für deine Augen auch nicht so besonders prickelnd. Mhm. Das sollte man nicht tun. Also da gilt eigentlich derselbe Schutz, wie du dann deinen Augen antust, eben auch für den Rest vom System.
Ja, also was passiert
ist ja... Wo ich halt schon gehört habe, wo Leute sagen, nee, so im Forum, ne, mach das nicht. Ne, schon das Reinhalten in die Sonne, da brennst dir dann den Verschluss weg und so.
Kannst ja gar nicht, weil da ist doch ein Spiegel.
Eben.
Ja, das wird ja alles oben auf die Mattscheibe gespiegelt.
Ja gut, es geht auch noch ein bisschen durch, unten dann auf die Messelektronik und so, aber mir ist kein Fall bekannt, wo das weggeschmolzen wäre. Weil
also wenn das tatsächlich total einfach, also stell dir vor, das ist ein Weitwinkelobjektiv und fotografierst im Sommer und dann geht sofort alles kaputt, da ist natürlich, da wären ja Regressansprüche ohne Ende. Also der Spiegel, der klappt, also ich würde jetzt nicht unbedingt in die Sonne halten und den Spiegel vorauslösen, damit der dann irgendwie der schwarze Vorhang da irgendwie im Strahlengang ist und den dann, also du kannst natürlich schon, mit Gewalt kriegt man alles kaputt. Kannst auch an die Wand schlagen, die Kamera, dann geht's auch kaputt.
Ja. Genau.
Wikipedia sagt übrigens, als Fokus oder Brennpunkt einer optischen Linse, eines Hohlspiegels oder eines Antennenreflektors wird in der geometrischen Optik der Ort bezeichnet, in dem parallel zur optischen Achse einfallende Lichtstrahlen durch das optische Element gebündelt werden.
Ja, damit hätte man das geklärt. Werden recht haben.
Wikipedia hat immer recht. Was im Internet steht, ist immer richtig.
Das stimmt. Ja, ich oute mich hiermit als Brennpunkt Nulpe.
Brennpunkt-Legastheniker. Ja.
Eine echte Brennpunkt-Legasthenie.
Brennpunkt-Legastheniker. Ja.
Darf ich mich damit entschuldigen, dass ich, nee. Ist auch egal.
Sprachkaries.
So sieht's nämlich aus. Google Plus Was haben wir denn auf Google
Plus? Jennifer Landua, habt ihr Erfahrungen oder Tipps bezüglich Flickr Getty Images? Also es ist ja so, dass Getty da mit Flickr irgendwie im Bett ist und man kann, also manche, also ich habe da auch schon diese E-Mail bekommen, ob ich nicht meine Bilder bei Getty einstellen möchte. Das ist wohl so ein Bilderdienst, also Getty ist ein bekannter Bilderdienst, aber die haben wohl so eine Flickr-Schiene und da kann man dann möglicherweise, wenn seine Bilder da drin sind, ein bisschen Geld bekommen, wenn es einer kauft, aber ich habe damit keine Erfahrungen. Und ich habe aber schon gelesen, Vorsicht mit den Rechten und so weiter, was man da an Bildrechten dann abtritt oder nicht mehr hat, weiß ich nicht, kann ich nichts zu sagen. Da gibt es aber sicher irgendwo was zum Nachlesen. Ansonsten ist Getty Images halt ein großer, ja, Kai Jochen, guck Gott, fragt, genau, was ist überhaupt Getty Images? Also es ist eine Bildagentur. Da gehen dann so manche Publikationen hin und sagen, wir brauchen Bilder zu dem und dem Thema. So ein bisschen wie diese Stockagenturen, aber in teuer, sage ich jetzt. Ja, und ich vermute, dass sie halt über diese Flickr-Schiene auch ein bisschen den günstigeren Markt befeuern wollen und so Flickr als Dingens. Also es ist erstmal ganz schmeichelnd, wenn man so einen Brief kriegt und sagt, Getty will deine Bilder. Aber ja, ich habe es mir dann so mal angelesen, aber nicht wirklich komplett durchgelesen und bin da so ein bisschen ein bisschen skeptisch, ganz einfach. Also für manche mag das sinnvoll sein, aber lest euch bitte unbedingt durch, was dann mit euren Bildern passiert oder was dann Getty für Rechte hat und was ihr vielleicht für keine Rechte mehr habt an den Bildern. Das müsst ihr euch halt vorher gründlich durchlesen. Mhm. Ja, der John Oechtering, hallo Boris, hallo Chris, ich würde gerne einen How-to-Video drehen. Gibt es ein empfehlenswertes Tool, um den Monitor abzugreifen? Gut und günstig und am besten umsonst. Gruß, John Oechtering. Also du willst den Monitor aufnehmen.
Habe ich ein Tool dafür.
Ja, ich benutze da
ich habe ScreenFlow.
ScreenFlow, genau. Es gibt mehrere, aber ScreenFlow funktioniert da ganz gut. Ist allerdings eine Kaufsoftware. Kannst aber den Bildschirm abgreifen, kannst hinterher noch so reinzoomen, also so gerade um Screencasts zu machen, um irgendwas so Tutorials zu machen und solche Geschichten, ist das ideal. Kannst sogar deine Kamera mit aufnehmen und dann hinterher dein Bild da einblenden und so.
Es gibt noch eine Alternative, die nennt sich ScreenFlick. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt und ob die inzwischen Freeware ist oder Shareware zumindest.
Das sind Mac-Produkte. Das
sind Mac-Produkte. Und am Mac kostenlos geht es mit QuickTime selbst. Da gibt es nämlich auch eine Möglichkeit, den Screen aufzunehmen. Allerdings mit viel weniger Funktionen.
Das ist das QuickTime 10 und da kann man einfach sagen Recording, New Recording und dann Screen auswählen und
genau.
Dann macht er das auch. Also auf dem Mac ist es sogar eingebaut. Auf Windows kann ich leider nicht sagen. Gibt es mit Sicherheit auch solche Tools.
Ja,
es gibt auch genügend Screencasts von Windows, aber was es da gibt.
Ich weiß nicht, wie das heißt, was wir in der Firma benutzen für unsere Screen-Tutorials. Müsste ich in Erfahrung bringen, ich weiß es nicht. Kann ich aber auch, wenn, keine Erfahrung für aussprechen oder Empfehlung für aussprechen, weil ich selbst damit nicht gearbeitet habe und ich weiß, dass einige Kollegen leidensfähiger sind, als sie sein müssten.
Mhm. Und ich würde einfach mal, kannst du ja mal so ein bisschen durchwursteln. Also auf Google mal Screencast-Tool, Software eingeben. Vielleicht findest du ja auch noch was. Tja, das war's schon auf Google Plus.
Das war's auf Google Plus, genau. So, der Tim hat uns eine Frage geschickt und zwar mit einem Link. Er hat uns ein Bild geschickt. Warte mal, ich kann das mal kurz in den Chat posten. Und er fragt bei diesem Bild, hallo, bei meinem Bild. Der Link ist mir in der Vollansicht bei der Brücke unten aufgefallen, dass diese grün-rote Umrisse hat. Woher kommt so etwas? Gruß, Tim. Tja, Tim, das sind sogenannte chromatische Aberrationen. Ja, woher kommt sowas? Das kommt durch deine Optik, das heißt durchs Objektiv. Und da sind wir wieder beim Brennpunkt, wobei ich jetzt ja gerade gelernt habe, dass ich da als Brennpunkt-Legastheniker fast der Falsche für bin. Aber ich kann ja trotzdem sagen, wie das zustande kommt. Weil nämlich über das gesamte Farbspektrum ja versucht werden muss, einen Punkt scharf auf der Bildebene abzubilden.
Ist das schwierig?
Das ist insofern schwierig, als dass das Brechungsverhalten von grünen, roten, blauen, gelben, was auch immer Farbtönen, alles unterschiedlich ist. Das heißt, es ist nicht gleich.
Das heißt, die einen werden mehr und die anderen weniger gebrochen.
Genau, ich weiß jetzt nicht, welche in welche Richtung.
Das ist übrigens, wenn man das mal so aus der Schule vielleicht noch gesehen hat, wenn man so ein Prisma nimmt und da so einen Lichtschall reinschickt, dann kommt auf der anderen Seite ein Regenbogen raus, weil die verschiedenen Lichter eben die verschiedenen Wellenlängen quasi auch unterschiedlich stark gebrochen werden, ja.
Genau. Ja, und damit hat man natürlich per se erstmal ein Problem. Wenn man jetzt nichts dagegen tut, dann hast du immer irgendwie ein verschwommenes, unscharfes Bild, weil eben alle Farben auf einer anderen Ebene scharf gestellt sind, sich gegenseitig überlagern, du hast keine scharfen Kontrastgrenzen und so weiter. Das versucht man nun in Objektiven auszugleichen. Da sind eben ganz besondere Gläser drinne aus ganz besonderen Materialien mit ganz besonderen Schliffen und. Da versucht man dieser Problematik eben Herr zu werden und schafft das auch ziemlich gut. Ja, und da trennt sich dann eben auch die Streu vom Weizen, also sprich ein
Spreu.
Was habe ich gesagt?
Streu.
Das ist irgendwie ein Fehlwortschatz heute, das ist der Hammer. Die Spreu. Ja, die trennt sich jedenfalls. Also wenn du ein sehr günstiges Objektiv hast, dann funktionieren diese Korrekturen eben oftmals nicht so gut. Auch bei Zoom-Objektiven ist es häufig so, dass das nicht so perfekt funktioniert über den gesamten Bereich des Objektivs. Da gibt es manchmal eben einen bestimmten Sweet Spot, wo das besonders gut funktioniert, wo alles ganz gut passt, aber davor und dahinter dann eben nicht mehr. Und da erklärt es sich dann eben schon durchaus im direkten Vergleich, warum manche Objektive doch deutlich teurer sind, weil da zum Beispiel solche Optikfehler viel, viel besser korrigiert werden. Das ist aber jetzt trotzdem kein Beinbruch, denn in vielen Fällen kannst du diese Dinge korrigieren, wenn du im RAW-Modus fotografierst. Also nimm halt keine JPEGs auf, sondern arbeite mit RAW. Such dir einen guten RAW-Entwickler. Ich kann jetzt zum Beispiel sprechen von Lightroom, weil den benutzen wir nun mal. Da gibt es nämlich eine Korrektur für diese Dinge. Und da funktioniert, vermute ich mal unter der Haube, das Ganze so, dass eben diese verschiedenen Farbkanäle einzeln aufgedröselt werden. Und stell dir vor, du entwickelst jetzt quasi aus dem Rotkanal ein Bild und aus dem Blaukanal ein Bild und aus dem Grünkanal ein Bild und passt diese Bilder, bevor du sie zusammenmischt, ein klein bisschen in ihrer Größe an, ziehst sie so ein bisschen zurecht, um diesen Fehler zu korrigieren und legst sie dann übereinander, wenn sie wieder passen. Dann hast du nämlich diese Kanten weg und so oder so ähnlich vermute ich, dass Lightroom das unter der Haube macht. Da gibt es nämlich einen schönen Schieberegler und es gibt auch Automatiken. Diese Automatik kennt sehr viele Objektive, da wird dein Objektiv also erkannt und dann automatisch korrigiert. Kannst es aber auch noch manuell anpassen. Und damit habe ich auch mit sehr, sehr günstigen Objektiven schon viele Dinge in den Griff bekommen und teilweise auch ganz wegbekommen. Mhm. Ja. Wenn gar nichts mehr hilft, schwarz-weiß.
Ja, oder halt wirklich dann mal so zu den richtig teuren Objektiven greifen. Also das da kann man schon, auf die Sache kann man auch schon ein bisschen Geld drauf werfen und die teuren sind dann in der Regel auch die besser korrigierten Objektive.
Ja, wobei das kannst du machen, wenn du halt dein Hobby da wirklich weiterbringen willst,
richtig.
Oder wenn du halt Geld verdienen willst damit. Ansonsten würde ich jetzt sagen, du musst jetzt nicht zu einem teuren Objektiv greifen. Guck dir lieber an, ob du da das in der Software korrigiert kriegst und dann ist das schon völlig in Ordnung.
Also von Anfang auf jeden Fall.
Ja.
Super. Ja, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, wird das tatsächlich eine kurze Sendung, weil wir sind ja eigentlich schon durch, oder?
Ja, wir sind fast durch, denn wir haben ja noch was zu tun. Die aktuelle Aufgabe, wie heißt sie noch gleich?
Das hättest du mich kurz vorher fragen sollen. Jetzt guck mich halt mal kurz nach. Im Vertrauen.
Die heißt Catchlight.
Ich catch Eye, wie du vorher gesagt hast.
Mann, jetzt verrät er wieder alles.
Nee, du hast vorher catch Eye
gesagt. Ja, ist ja richtig.
Ja, hast du es in der Sendung gesagt oder in der Vorsendung?
Das weiß ich nicht.
Du hast heute echt ein Sprachdings.
Oh, ja. Das sag ich dir. Heftig.
Catch Eye.
Ja, das ist so ein Name für einen Catcher, glaube ich. Na, jedenfalls braucht ihr eine neue Aufgabe, denn am 22.03. läuft die alte Aufgabe aus und wir haben jetzt eine neue Aufgabe für euch. Christi, hast du dir ausgedacht? Sag sie.
Ja, weil wir vorher diese Armbänder hatten und so ein bisschen Thema Schmuck gebracht haben. Immer mal heißt Schmuck. Wir machen Schmuck.
Schmuck. Das heißt, die neue Aufgabe heißt Schmuck. Ladet das
Schmuck darf, kann natürlich alles sein. Also wieder, jetzt denkt mal bitte nicht nur irgendwie an die Ohrringe von der Freundin oder so, sondern man kann ja Dinge, ne, mal so, denk
um die Ecke. Um die Ecke denken.
Genau. Denk um die Ecke, kommt auch bald Ostern, ne?
Also. So sieht's aus. Also Aufgabe heißt Schmuck. Ladet, macht ein neues Bild, ja, bitte nicht im Archiv fühlen, macht ein neues Foto, ladet es bei Flickr hoch, stellt es in die Happy Shooting Gruppe und vergebt zu eurem Foto den Tag HS-Schmuck. Könnt ihr alles zusammenschreiben. Die Aufgabe läuft vom 22.03.2012 bis zum 5.04.2012. Und es gibt wieder tolle Preise zu gewinnen.
Jo.
So.
Und jetzt gibt es aber nochmal wieder was, wollen wir noch kurz hören.
Was Akustisches. Jetzt kommt leider nochmal das Vorwort dazu.
Hallo Boris, hallo Chris, liebe
Kannst Happy Shooter.
Nachdem nee, kann mir ich vor nicht. Kurzem mein neues Spielzeug ins Haus geflattert ist, dachte ich mir, ich lasse euch mal dran teilhaben, indem ich mal hier ein Auto...
Ich finde das Geräusch im Hintergrund der Klasse.
Das können wir auch erraten.
Ist einmal bei einer 125. Sekunde ausgelöst, einmal bei einer 15. und einmal bei einer halben Sekunde.
Ich finde die so geil vom Sound.
Klingt wie so ein Zauberkasten.
Echt? Ja, und was war es? Natürlich wieder was Analoges. Ach, komm noch was.
Das Ganze war eine Kiev 60.
Ah. Ja, jetzt haben wir natürlich ein paar Details dafür, ne?
Ja, waren ja
gefordert. Das mal erzählen. Wollen denn Leute ja wissen, ne?
Waren ja gefordert.
Was ist denn die Kiev 60?
Die Kiev 60 läuft unter der Modellbezeichnung Kiev 6C zum Beispiel auch oder eben auch 60. Wurde vom Hersteller Arsenal Kiev hergestellt und zwar seit 1984. Ist also neuer, als ich jetzt gedacht hätte, muss ich gestehen. Filmformat 120 bedeutet also 6x6. Ist wohl ein 4,5x6 Umbau. Was ist das 220? Achso, das ist das andere Filmformat, ne?
220. Das ist das andere Format, kann sie wohl auch, ja.
Genau.
Nur die 6C.
Die 6C kann das 220 und die 60 eben das 120. Ja, der Verschluss ist ein Tuchverschluss, kennt man von früher, da waren das noch nicht solche Lamellen, die da bewegt wurden, sondern das war echt ein Tuch. Muss natürlich ab und zu mal neu gemacht werden. Und geht von einer halben Sekunde bis zu einer Tausendstel Sekunde und Bulb hat sie natürlich auch. Für den Filmtransport hat sie einen Transporthebel auf der rechten Seite. Als Sucher dient ein Lichtschacht mit TTL-Prisma.
Oder das TTL-Prisma.
Genau, also kann man ja draufsetzen dann. Ne?
Richtig.
Belichtungsmessung im TTL-Prisma ist ungekoppelt und mittenbetont. Die Mattscheiben sind auswechselbar. Der Auslöser ist ein Druckknopf am Gehäuse. Bei der 6C ist sie links, ist er links, bei der 60 ist es rechts. Daran könnt ihr sie also unterscheiden. Blitzauslöser funktioniert über den X-Kontakt. Der Zubehörschuh, den hat sie und der ist abnehmbar. Objektivverschluss ist das P6 Bajonett und die Objektive waren verfügbar von 30 mm bis 1000 mm. Und einen Stativanschluss hat sie auch und zwar ein 3/8 Zoll Gewinde.
Wer hätte das gedacht? Ist objektiv kompatibel mit der Ostzicke, mit der Pentagon 6, die ja, also der Angbor schreibt, es sei ein Ostzicken-Klon. Ich weiß ja nicht, wer da wen geklont hat. Über die Geschichte dieser Kamera weiß ich nicht. Aber es passt natürlich auch zum aktuellen Gruß, nämlich na, jetzt klick.
3, 2, 1, schisslive Sjomki.
Genau, in diesem Sinne, 3, 2, 1, happy shooting. 3,
2, 1, happy shooting.
Ich glaube, der hat uns beleidigt. Ich glaube nicht, dass der happy shooting gesagt hat.
Oh, doch, bestimmt.
Sie hörten eine weitere Produktion von nsonic www.nsonic.de.